Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir Gottes Wort aus dem Evangelium nach Matthäus Kapitel 4 ab Vers 12. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, dieser Johannes, der das Licht ankündigte, der sitzt nun im Dunkeln. Er sitzt aber nicht in diesem Gefängnis, weil er etwa irgendwo etwas geraubt hätte oder gar jemanden umgebracht hätte, sondern er sitzt einfach deshalb nur im Gefängnis, weil er sich für die Wahrheit eingesetzt hat, weil er für die Wahrheit eingetreten und standgehalten hat, konkret. Er hat dem damaligen Landesfürsten die Wahrheit ins Angesicht gesagt, nämlich, dass es vor Gott eben nicht in Ordnung ist, dass er, dieser Landesfürst, sich eine neue Frau genommen hat, die zudem noch die Frau seines Bruders war. Aber so gar nicht viel anders war das damals, wie es heute ist, ihr Lieben. Schon damals, wie auch heute, wollte und will man die Wahrheit nicht hören. Sonst müsste man ja, wenn man die Wahrheit hört und annehmen will, auch sein Leben danach ausrichten und sein Leben etwa auch verändern. Und als Landesfürst, ja, da hat man das ja nicht notwendig. Da gibt es ja noch bestimmte andere Mittel und Wege, die man da dann einschlagen kann, um solche Wahrheitsverkündiger und die Wahrheit selbst mundtot zu machen. Man braucht sich ja gerade als Fürst eines Landes ja wirklich nicht alles gefallen zu lassen, auch nicht dann, wenn es die Wahrheit ist. Und in der Unwahrheit, da lässt es sich mitunter ja auch ganz angenehm leben. Wie gesagt, manches ist heutzutage ganz ähnlich. Da haben heutzutage nicht nur die Regierenden viel Macht, sondern da haben in unseren Landen auch die Medien viel Macht bekommen. Und so geschieht es immer wieder mitten unter uns, dass diejenigen, die die Wahrheit sagen im Internet, dass die dann gesperrt werden von YouTube, von Facebook, von Spotify und anderen Kanälen. Die werden einfach gesperrt und diese Beiträge gelöscht, damit niemand anders das wahrnehmen kann. Das geschieht beispielsweise besonders häufig dann, wenn es um die Themen Gender und Homosexualität geht. Da soll eben im Internet ein breites öffentliches Forum, da soll die Wahrheit, und auch wenn es die biologische Wahrheit ist, die soll bitte schön nicht mehr verbreitet werden, weil sie der Ideologie der Herrschenden widerspricht oder gar ihrem eigenen Lebensentwurf in die Quere kommt. Das Ganze, was wir heutzutage erleben, hat durchaus etwas Herodianisches. Prominentes Beispiel, dass das konkret auch für euch sichtbar wird, ist die Internetsperrung der christlichen Autorin Birgit Keller. Ihr erinnert euch, wir hatten sie im Jahr 2014 bei uns in Neustadt in der Stadtmission zur Profilkonferenz eingeladen. Von ihr wurde im Jahr 2020 ein Beitrag gesperrt. Und dann passiert das, was meistens passiert. Es gibt Beschwerden, es werden darum sogar Prozesse geführt. Es geht aber, ihr Lieben, dabei nicht nur um das Recht der Meinungsfreiheit, es tobt dabei immer auch ein Kampf um die Wahrheit. Und genau darum kämpft seit vielen Jahren auch unser lieber Bruder Peter Hahner. Und eines seiner Bücher trägt daher auch den Titel »Nicht auf unsere Kosten – Aufstand gegen Lug und Trug der Eliten«. Tja, die Eliten. Wie war das damals beim Prozess Jesu? Was fragte da der Statthalter Pilatus? Was ist Wahrheit? Und hier Johannes der Täufer, er hingegen, er bezeugte die Wahrheit. Und diesen Johannes warf man genau dafür ins Gefängnis, dorthin eben, wo es am dunkelsten ist, wo seine Stimme nicht mehr gehört werden kann. Und das geschah dem Johannes, obwohl doch gerade der, den er verkündigt hatte, das Licht der Welt, den er angekündigt hatte, obwohl der doch gerade gekommen war, Jesus, der Messias, das Licht der Welt. Könnt ihr euch diese Spannung vorstellen, die in diesem Mann Johannes im Gefängnis vorgeherrscht haben muss? Er verkündigte das, was ihm Gott aufs Herz gelegt hat, dass der Messias, das Licht der Welt, kommt. Er tut es, er weist auf diesen Jesus hin. Und dann sitzt er in diesem dunklen Kellerloch. Wir wissen nicht genau, das berichtet keiner der Evangelisten, ja, was dieser Johannes im Gefängnis so an Gedanken gegrübelt hat. Vielleicht sagte er sich so, jetzt ist der Messias endlich da, dieser Größere, der, dem ich nicht wert bin, überhaupt die Schuhriemen zu lösen. Und ich sitze hier in diesem dunklen, kalten, finsteren Gefängnisloch. Wir wissen es nicht. Aber ihr Lieben, ich vermute viel mehr als solche Grübelgedanken und vertraue darauf und denke, dass der lebendige Gott diesem treuen Zeugen Johannes im Gefängnis sehr stark Mut gemacht hat, ihn getröstet hat und gestärkt hat durch seinen Heiligen Geist. Konkret wissen wir solche Dinge auch berichtet von Dietrich Bonhoeffer, der im Gefängnis bei den Nazis sitzen musste, wie Gott gerade im Gefängnis an ihm und durch ihn gewirkt hat. Gottes Wirken durch seinen Geist in dunkelster Not. Und ihr Lieben, wir müssen auch eins bedenken. Es liegt allein in der höheren Weisheit Gottes beschlossen, warum Gott damals nicht einfach eingegriffen hat, die Gefängnistüren geöffnet und diesen Johannes wieder in die Freiheit geführt. Wir wissen es nicht, was Gott vorhatte und wie die Pläne Gottes an jenem Punkte waren. Wir können es mit unserem Verstand nicht erklären, warum dieser treue Zeuge Johannes der Täufer so entwürdigend enden musste. Geköpft und serviert auf einem Silbertablett. Und das alles für die Wahrheit. Diese Wahrheit, sie hat ihn das Leben gekostet. Und Jesus Christus, er ist ja die Wahrheit in Person. Und genau das hat auch ihn das Leben gekostet. Und die Frage gilt seither für die Menschen, insbesondere für uns Christen. Was ist uns, was ist dir die Wahrheit wert? Und die Wahrheit, ihr Lieben, die Wahrheit hat ihren Preis. Das ist bis heute so. In der Nachfolge von Jesus zu leben, das ist kein frommes Lippenbekenntnis für gute Zeiten. Nein, mit Jesus leben, ihm nachfolgen, in der Wahrheit zu leben und zu bleiben und die Wahrheit zu verkündigen, das bedeutet zugleich auch, dass wir dafür Nachteile in Kauf nehmen müssen, dass auch wir vielleicht einmal ins Gefängnis geworfen werden oder gar unser Leben für diese Wahrheit lassen müssen. Liebe Brüder und Schwestern, wir kommen gerade von Weihnachten her. Jesus selbst kam in jener ersten heiligen Nacht ja in sein Eigentum, wie es das Johannesevangelium schreibt. Und er lebte und Jesus predigte für die Menschen, aber die Seinen, sie nahmen ihn nicht auf, sondern vielmehr, sie ließen ihn am Ende töten und hinrichten. Und sie schrien laut, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und wir müssen uns fragen, warum sollte es uns als Nachfolger Jesu Christi besser gehen als unserem Herrn selbst? Was heißt Christ sein? Ein Christ heißt Christ, weil er zu Christus gehört, weil er diesem Jesus Christus nachfolgt. Und ihr Lieben, wir dürfen von Herzen dankbar sein und Gott darum weiter bitten, dass wir bei uns hier in Europa in einer relativen Freiheit leben dürfen. All das ist aber keineswegs selbstverständlich. Wir sind an diesem Punkt vielleicht durch die letzten Jahrzehnte, wo wir in Frieden und relativer Freiheit leben durften, vielleicht etwas verwöhnt. Wenn wir aber in viele andere Länder dieser Welt schauen, dann sehen wir, wie Christen benachteiligt, verfolgt und ermordet werden, um der Wahrheit willen. Inzwischen wacht sogar die Politik auf und erkennt das, was christliche Hilfsorganisationen seit Jahr und Tag sagen, dass das Christentum die meistverfolgte Religion auf Erden ist. Ja, und ihr Lieben, wie die Entwicklung bei uns und in Europa weitergeht, wer von uns mag das vorhersagen können? Allein Jesus weiß genau, wie es in dieser Welt zugeht, was auf die Seinen zukommt. Und er sagte das in seiner Abschiedsrede ganz bewusst zu seinen Jüngern. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als der Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen nicht gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorbringen, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Liebe Glaubensgeschwister, dieser Auftrag von Jesus, dieser Auftrag, den er von seinem himmlischen Vater mitbekommen hat, war es ja, gerade in die Finsternis, in die Verlorenheit dieser Welt hineinzukommen. Zu kommen auf diese Welt mit dem einen Ziel, Menschen zu retten und zu erlösen, ihnen den Weg in den Himmel wieder frei zu machen. Und dieser Jesus, ja, er ist das Licht der Welt, er ist das Licht der Menschen und er will den Menschen gerade dann ganz nahe sein, wenn sie ihn besonders brauchen. Wenn sie eben in der Finsternis leben oder auch wenn finstere und andere Gewalten Macht über einen Menschen bekommen. Wenn Menschen so in Bedrängnis kommen, gerade dann will ihnen Jesus ganz nahe sein. Und diesen Auftrag seines Vaters, diese Mission, die begann Jesus ja erst in dem Moment, nachdem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Und diese Verkündigung des Evangeliums, die hat sofort dann den Widersacher Gottes auf den Plan gerufen. Weil dieser Widersacher genau weiß, wenn Jesus seinen Mund aufmacht, wenn Jesus als Person sich zu erkennen gibt und das Evangelium verkündet, dann werden Menschen gerettet aus dieser Welt in das Reich Gottes hinein. Und das ist genau das, was Satan damals und heute verhindern will, dass Menschen zu Gott finden, Menschen wieder Frieden finden mit ihrem Schöpfer. Und deshalb hat der Teufel dann sofort nach der Taufe Jesu diesen Jesus Christus in die Wüste geführt, um ihn zu versuchen. Man kann auch sagen, um ihn umzudrehen, um ihn abzukehren von seinem himmlischen Vater. Und was hat der Teufel versucht? Er hat es versucht, indem er Jesus versprochen hat, ihm viel Macht und viel Reichtum zu geben, eben unter der Bedingung, dass Jesus sich von seinem himmlischen Vater löst und den Widersacher Gottes anbetet. Jesus aber widersteht. Er widersteht jeweils mit einem Wort Gottes, einem Wort aus der Schrift. Er widersteht damit diesen drei Versuchungen des Satans. Und was tut Jesus hinterher? Er zieht sich zunächst einmal zurück. Er zieht sich zurück nach Galiläa und von dort aus beginnt er dann sein Werk. Von dort aus, von Galiläa aus, fängt Jesus an, öffentlich aufzutreten und hat nun eben aufgehört, als Sohn von Maria und Josef in der heimischen Zimmerei zu arbeiten. Und nun müssen wir die Frage stellen, ihr Lieben, warum beginnt Jesus sein Wirken ausgerechnet in dieser hinterweltlichen Provinz Galiläa? Der Messias, so müsste man doch meinen, der Messias gehört doch in die Metropole hinein, also mitten ins Zentrum, also wenn schon Jesus als Messias von Gott auf dieser Welt erscheint, dann doch bitteschön im Zentrum, mitten in Jerusalem, dort spielt doch die Musik. Dort im Tempel, dort müsste er doch anfangen, so richtig auf den Putz zu hauen, damit es alle weit und breit mitbekommen, welche Stunde jetzt geschlagen hat. All die Einflussreichen und Mächtigen, sie müssten es doch als erstes sehen und gesagt bekommen. Der Rest, der würde das dann schon irgendwie auch mitbekommen. So könnte man denken. Und dass Jesus tatsächlich in Galiläa anfing zu wirken, das nahmen ihm gerade die frommen Juden in Jerusalem besonders übel. Denn Galiläa galt damals als heidnisches Gebiet, damit wollte man nichts zu tun haben. Und wenn Jesus als Jude nun dort anfängt zu predigen, dann ist das ein Affront für die frommen Juden. Und sie sagten eben, was kann aus diesem Galiläa schon Gutes kommen? Dieser kann gar nicht der Messias sein, dieser ist nichts für uns. Aber aus göttlicher Perspektive heraus, ihr Lieben, da zeigt sich beim Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus, was bereits in der Weihnachtsgeschichte begonnen hatte. Die Liebe Gottes, die Retterliebe, das ist eine Erniedrigungsbewegung. Das ist eine Bewegung ganz nach unten. Es heißt ja, Jesus Christus entäußerte sich selbst. Er kam eben vom Himmel auf die Erde hernieder. Der Sohn Gottes, der allmächtige Sohn Gottes, wurde Mensch aus Fleisch und Blut, ging in unser Dasein ein und am Ende erniedrigte er sich tiefer, wie es nicht mehr geht. Er erniedrigte sich in seinem Tod am Kreuz. Und während seines Daseins hier auf Erden, da kam Jesus auch besonders zu den Menschen, die ihn besonders notwendig hatten. Zu Menschen, von denen sonst keiner mehr etwas wissen wollte. Und nichts, aber auch gar nichts, war Jesus zu gering, zu tief oder zu verachtet. Das können wir alles bereits wahrnehmen, wenn wir genau auf die Geburt Jesu schauen. In Bethlehem damals in einem Stall. Dort, wo sonst nur die Tiere eben hausen. Genau dort erblickte der selbst das Licht der Welt ist, das Licht der Welt. Und diese frohe Kunde von der Geburt des Heilandes, sie kam zuerst zu Hirten. Hirten, das waren damals ausgestoßene Leute, die nichts Besseres zum Arbeiten fanden, als nachts draußen die Stunden sich um die Ohren zu hauen und auf die Schafe aufzupassen. Und es ist also ganz konsequent, ihr Lieben, wenn Jesus eben sein Heilswerk, seine Verkündigung beginnt, in einem hinterletzten Zipfel von Israel, der den Ruf weg hat, dieser Zipfel, dass eben von dort nichts Gutes kommen kann aus jenem Galiläa. Und genau hier erfüllt sich auch das Wort Gottes, das der Prophet Jesaja lange Zeit vorher geweissagt hatte. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande, da scheint es hell. Also Jesus beginnt seine Mission in Galiläa, bei denen, die eigentlich nicht dazugehören, die ausgestoßen sind. Jesus geht tatsächlich zuerst zu den Abgehängten dieser Welt. Und Jesus führt hier bereits einzelne Menschen aus ihrem Schattendasein heraus. Und Jesus will mit seinem Auftreten gerade denen Menschen in jenem abgelegenen Landstrich sagen, euch ist heute der Heiland geboren. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr? Dieses Auftreten von Jesus in Galiläa, das war für ihn keineswegs besonders angenehm, ihr Lieben. Jesus wird auch dort bedroht und er wird schnell davongejagt. Aber Jesus findet dort bereits die ersten Menschen, die ihn hören, die ihn suchen, die auf ihn zugehen, die ihn brauchen. Und überall dort, wo Jesus hinkommt, da wird es hell. Dort ist es bei den ersten Menschen hell geworden in ihrem Herzen. Denn dort, wo Jesus erscheint, da kann das Dunkel eben nicht dunkel bleiben, sondern da kehrt Licht ein. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir persönlich? Ist dein Leben dunkel? Beziehungsweise gibt es in deinem Leben dunkle Flecken? Bist du dir vielleicht selbst genug und denkst, du hättest Gott nicht nötig? Oder steckt in dir der Gedanke, ja vielleicht auch so die innere tiefe Sehnsucht? Ja doch, Gott, ich habe dich nötig. Ich habe dich nötig mit all meinen Fragen, mit meinen Zweifeln. Ich habe dich nötig mit meinem eigenen Versagen, mit meiner Schuld. Ich werde damit nicht allein fertig. Und ich weiß innerlich auch zutiefst, ich kann damit, mit diesem allem in mir nicht vor Gott bestehen, wenn eines Tages der Tag kommt. Wenn du dunkle Flecken in deinem Leben hast oder wenn tief in dir die Sehnsucht immer wieder emporsteigt nach einem tiefen inneren Frieden mit Gott, dann komm ins Licht. Gott spricht: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchtet, werde ich mich von euch finden lassen. Und in der Jahreslosung steht so schön geschrieben, dass Jesus sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus ist für dich gekommen. Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist für dich auferstanden. Er will dein Retter und dein Heiland sein. Christus, das Licht der Welt, er will auch mitten in dein Leben und mitten in deine Dunkelheit hinein. Nun kommen wir zur nächsten Frage, ihr Lieben. Wie wirkte nun Jesus in Galiläa? Was sagte er damals den Leuten? Genau genommen hat Jesus nichts anderes gepredigt und gesagt als zuvor Johannes der Täufer. Und das war genau das, was auch zuvor schon viele Jahrhunderte viele Propheten im Namen Gottes gesagt hatten. Jesus fasst es zusammen mit dem Satz: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dennoch gibt es zwischen dieser Verkündigung Jesu und den Verkündigungen dieser Botschaft von den vielen Propheten zuvor einen entscheidenden Unterschied. Denn die Propheten und zum Schluss Johannes, das war ja lediglich der Herold, der etwas im Namen Gottes ausgerufen hat und bekannt gemacht hat. Dieser Johannes der Täufer war also der Überbringer einer Botschaft. Das macht diesen Johannes jetzt nicht etwa klein oder unbedeutend, ihr Lieben, sondern im Gegenteil. Jesus sagte selbst über diesen Johannes, dass es keinen größeren Propheten gab als diesen Johannes den Täufer. Und dieser Johannes, er verwies ja auf Jesus mit den Worten: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist Gottes Sohn. So reden Menschen, gläubige Menschen, die auf Jesus verweisen. Wenn aber Gott selbst spricht, wenn Jesus Christus spricht, der Sohn Gottes, dann ist das nicht nur eine Botschaft, sondern dann ist die neue Wirklichkeit bereits da. Dann ist die neue Wirklichkeit des Reiches Gottes angebrochen. Denn Jesus selbst ist das Licht der Welt. Und er spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Indem Jesus das Reich Gottes ausruft, verwirklicht sich zugleich dieses Reich. Wenn Gott spricht, geschieht's unmittelbar. Das ist das Neue. Weil Jesus das Licht selber ist, kann nichts dunkel bleiben, wo er erscheint. Und ihr Lieben, Gott erobert sich diese Welt, diese gefallene, verlorene Welt nicht einfach zurück, indem er anfängt, irgendwie mit Schwertern da reinzuschlagen. Oder indem er anfängt, die Verhältnisse dieser Welt umzugestalten oder umzuorganisieren durch neue Gesetze oder irgendetwas. Nein, Gott gewinnt diese Welt zurück. Gott gewinnt diese Menschen auf dieser Welt zurück, indem Jesus wirkt in unseren Herzen. Indem Jesus wirkt in einzelnen Menschenherzen, so baut Gott sein Reich. Und indem Jesus so wirkt, indem Jesus mit seinem Wort und dem Heiligen Geist Menschenherzen erobert, gewinnt er Vertrauen von Menschen, beginnt er Glauben in Menschen zu wecken. Da wird auf einmal ein Mensch tatsächlich umgekehrt, bekehrt, weil die Wahrheit in ihn einkehrt und diese Wahrheit in einem Menschen, die wirkt. Wenn Licht in das Dunkel eines Menschen kommt, dann verändert es diesen Menschen radikal. Dann kehrt Friede ein in ein Leben, dann kehrt Freude ein, dann geschieht in einem Menschen Hingabe an Jesus Christus, dann geschieht ein Gehorsam gegen Gottes Gebot, nicht weil es so geschrieben steht und ich es tun muss, sondern weil ich dieses Gebot und dieses Wort Gottes von Herzen schätze und liebe und nichts lieber tun will, als diesem Wort zu gehorchen. Gott kommt in diese Welt und auch in dein Leben nicht hinein mit Macht. Käme Gott mit Macht und er ist allmächtig, dann wäre das unser Ende. Das könnte keiner von uns aushalten. Indem Gott durch Jesus Christus den Weg in unsere Herzen sucht, geht er den schwereren Weg. Ein Weg, der sowohl die Enttäuschung in Galiläa einschließt, wie auch später die Enttäuschung in Jerusalem. Ein Weg, den Jesus bis ans Kreuz gegangen ist. Aber genau so rettet Gott, indem der lebendige Gott sich uns Menschen komplett ausliefert. Indem dieser Sohn Gottes für deine und meine Sünde und Schuld stirbt und sie uns von Herzen vergibt, wenn wir diese Vergebung bei ihm suchen. Dass er uns ein neues, ewiges Leben schenkt, dass er uns einführt in das Reich Gottes, indem wir Jesus Christus als unseren Heiland und Herrn annehmen. Deshalb lädt Jesus uns auch heute Morgen ein. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Christus, das Licht der Welt, ist in diese Welt gekommen. Und wenn dieses Licht einen Menschen anfängt zu verändern, dann vertreibt es Stück für Stück alle Dunkelheit in einem Menschenleben. Dieses Licht, es macht hell. Es macht hell sowohl die Christen, die im Gefängnis sitzen, als auch es macht hell dort, wo Christen dunkle Flecken noch mit sich herumschleppen. Wo Christus erscheint, hat die Dunkelheit und die Finsternis keine Macht mehr. Und wenn wir das wahrgenommen haben, wenn wir das gespürt haben, Jesus als Licht der Welt, als Wahrheit einkehrt in unser Leben, dann können wir ihm auch voller Vertrauen nachfolgen. Dann können wir an dieser Wahrheit festhalten gegen alle Widerstände dieser Welt. Dann können wir auf diese Wahrheit bauen, egal was uns passiert und wenn sie uns eines Tages ins Gefängnis sperren. Dann sind wir nur ein Teil der Nachfolger, die das schon längst alles erlebt haben. Und dann gilt uns aber auch eine wunderbare Verheißung aus Offenbarung 22, ihr Lieben. Eine Offenbarung, die angebrochen ist und dann, wenn Christus wiederkommt, im ewigen Reich Gottes vollkommen erfüllt sein wird. Dann gilt all seinen Nachfolgern Folgendes. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.